Psalm 84, Überschrift Freude am Hause Gottes. Ein Psalm der Söhne Kora vorzusingen auf der Gittit. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, hör mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakob. Gott, unser Schild, schau doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Diese Verse habe ich mir noch unterstrichen.
Ein interessanter Psalm, den wir eben gehört haben. Dieser Psalm hat im Hintergrund den Tempel in Jerusalem und den Wunsch der Leute, dorthin zu gehen. Mich hat es erinnert an die über eine halbe Million Menschen, die letztes Jahr auf dem Jakobsweg gewandert sind. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Die fangen an verschiedenen Stellen hier in Deutschland an, der Jakobsweg, und Pilger wandern dann auf denen lang durch Frankreich hindurch, ganz bis in den Süden, über die Pyrenäen nach Galizien in Spanien, nach Santiago de Compostela. Und manche Leute glauben, dass dort der Apostel Jakobus begraben ist und deswegen Jakobsweg. Der Weg ist eigentlich sehr gut ausgebaut, weil so viele Leute den nehmen. Überall kann man genügend Essen bekommen. Und es gibt auch, wenn jemand einen größeren Teil oder den ganzen Teil des Wegs auf sich nimmt, es gibt auch genügend Möglichkeiten zu übernachten. Irgendwie scheint Pilgern in zu sein, und das ist der Hintergrund von diesem Text, den wir gerade eben gelesen haben. Ich habe das so erlebt, allerdings ein bisschen drastischer. Nach dem riesigen Erdbeben in Gujarat im Westen von Indien, direkt an der Grenze zu Pakistan. Da sind viele Dörfer zerstört worden, und wir haben uns überlegt, ob wir den Leuten dort nicht in irgendeiner Weise helfen können. So bin ich zusammen mit dem Direktor unseres Hospitals dort hingegangen. Wir haben ein Auto gemietet oder es hat uns jemand abgeholt, ich weiß nicht mehr so genau, schon ein paar Jahre her. Und wir sind auf der Straße lang gefahren, um in das Erdbebengebiet zu kommen. Es war ziemlich heiß, ich meine wirklich heiß, nicht so warm wie bei uns hier, sondern so zwischen 40 und 50 Grad war das da. Und als wir da so lang fuhren auf der Straße, da kamen uns einzelne Leute entgegen, die am Straßenrand entlang gegangen sind. Zuerst waren es nur Einzelne. Dann schien es Dutzende oder gar Hunderte zu sein. Sie wankten in der Hitze da die Straße entlang. Baseballmütze auf dem Kopf, damit der Kopf nicht zu sehr raucht. Ein Tuch umgelegt. Manche von denen haben blutige Füße gehabt, wenn man sich vorstellen kann, in dieser Hitze auf dieser Landstraße. Alle paar Kilometer waren ein paar Zelte aufgeschlagen. In den Zelten gab es eine Erfrischung für die Leute, die da entlang gepilgert sind. Man konnte sich auch hinsetzen und meditieren. Ja, es war sogar möglich, da zu schlafen. Natürlich nicht so angenehm wie auf dem Jakobsweg, sondern eben sehr, sehr einfach. Es war letztlich furchtbar, was diese Leute auf sich genommen haben. Und sie haben das getan, weil sie überzeugt waren, dass sie dadurch sich Gottes Wohlgefallen holen. Wenn ich sowas erzähle, dann denkt er wahrscheinlich um alles in der Welt, das ist nichts für uns. Wir sind zum Glück ein bisschen intelligenter. Wenn wir irgendwo hin pilgern, dann höchstens zur Eintracht ins Waldstadion, aber sonst eigentlich nicht. Trotzdem spricht der 84. Psalm davon. Und ich glaube, dass das 84. Psalm nicht überholt ist, sondern dass wir auch heute noch daraus eine ganze Menge lernen können. Das Erste, was wir lernen können, wenn jemand auf so einer Pilgerschaft ist, dass wir mit neuen Motiven leben, dass wir mit neuen Motiven leben. In diesen ersten Versen wird davon gesprochen, ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich mit Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Selbst der Spatz hat dort ein Zuhause gefunden. Und dann sagt er im 5. Vers, glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Das sind zwei Begriffe im Hintergrund. Und der eine Begriff ist Heimatliebe und der andere Begriff ist Wohnrecht. Also wenn man Fremdwörter nützen möchte, Patriotismus und Asyl. Und ich glaube, dass damit etwas Richtiges gesagt ist. Christen sind eigentlich Patrioten. Sie haben Heimatliebe, aber nicht für die Bundesrepublik Deutschland, auch nicht wie manche unserer Geschwister in den Vereinigten Staaten, für die Vereinigten Staaten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass, wie Paulus im Philipperbrief im 3. Kapitel sagt, dass unsere Heimat im Himmel ist, nicht hier in dieser Welt. Und deswegen haben wir ein neues Motiv. Und dieses Motiv ist die Liebe für den Himmel und die Liebe für Gott, für ihn, der unser König ist. Danach sehnen wir uns. Und ich hoffe, darauf freuen wir uns. Aber Christen sind nicht nur Leute, die von Heimatliebe bewegt sind, sondern Christen sind auch Asylanten. Das Wohnrecht, das wir haben, das Wohnrecht im Haus Gottes, das haben wir nicht durch unsere Geburt erworben. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich Leute frage, was es sind, auch wenn hier in Deutschland weniger als 50% Mitglied von irgendeiner Kirche sind, wenn sie die Fragen sagen, werden alle sagen, wir sind natürlich Christen. Und was sie damit sagen wollen, ist, wir sind keine Heiden, wie die in Afrika oder so. Wobei es so ist, dass es tatsächlich erheblich mehr Christen in Afrika gibt als in Deutschland. Und ich meine jetzt überzeugte Christen, nicht nur dem Namen nach. Aber wir haben dieses Wohnrecht bei Gott nicht erworben durch unsere Geburt, weil wir hier geboren sind. Wir erwerben das auch nicht durch unser Verhalten. Wir erwerben es nicht mal durch unsere Leistungen, selbst wenn sie sehr gut sind. Wir erwerben es übrigens auch nicht durch die Mitgliedschaft. Dieses Wohnrecht bei Gott, so macht die Bibel das deutlich, ist ein Geschenk. Ob wir neu dabei sind oder ob wir lange dabei sind, für alle ist es das Gleiche. Es ist ein Geschenk. Und deswegen haben wir ein neues Motiv für unser Leben. Und dieses Motiv ist, dass wir glücklich sind, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns schenkt. Darum loben wir Gott. Ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist, was so ab und zu mal geschieht, dass jemand von den Neuankömmlingen in perfektem Deutsch sagt, Deutschland nichts gut. Den meisten von uns wird es wahrscheinlich ärgern, wenn er sowas hört. Vor allen Dingen, wenn ihm einfällt, die Leute sollten doch eigentlich dankbar sein. Aber wie ist das bei uns? Sagen wir nicht manchmal auch sowas Ähnliches? Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Das macht dieser Text hier deutlich. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Und deshalb danken wir Gott, deswegen loben wir ihn. Und ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage das wieder, weil ich das nicht ausstehen kann in unserem Land. Christen sind keine Meckerer. Das können wir anderen überlassen. Christen sind, das macht das Neue Testament deutlich, Besucher. Sie sind, wie die Amerikaner sagen, Aliens. Das waren wir, als wir dort gewohnt haben, Resident Aliens. Wir haben also dort gewohnt, aber wir waren Fremde. Wir waren keine Bürger des Landes. Unsere Heimat, so macht es das Neue Testament deutlich, der Petrusbrief, unsere Heimat ist im Himmel. Und unser Wohnrecht ist im Himmel, bei Gott. Das ist fantastisch. Das ist unvorstellbar, dass unser Wohnrecht tatsächlich bei Gott ist. Da kann man nur Halleluja schreiben, sagen oder schreien von mir aus. So wie das in dem Lied vom Christabel geheißen hat, da kann man nur staunen, staunen. Gott verwandelt die Dunkelheit ins Licht. Wir werden das Lied nachher miteinander singen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Schon eine Zeit lang her, dass das Christabel stattgefunden hat. Was anders kann man tun, als sich zu freuen und begeistert Gott zu loben angesichts dieser Tatsache, dass wir bei ihm zu Hause sind, dass wir bei ihm Wohnrecht haben. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nie abweisen, nicht abweisen. Und dann ein paar Kapitel später im Johannesevangelium, Kapitel 14, sagt er, ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Und in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich hingehen und sie vorbereiten und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Was für eine unvorstellbar großartige Zusage, die uns Jesus da gegeben hat, mit neuen Motiven leben. Aber nicht nur das, wir sollen auch mit neuen Zielen leben. Vom Vers 6 an ist das, da wird als Zieles übersetzen die verschiedenen Stellen anders. Den Text in der Willi vorgelesen hat. Wilfried ist ja fast das Gleiche, oder? Der hat ein anderes Wort benutzt. In meiner Übersetzung, in vielen anderen heißt es so, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch zu deinem Heiligtum zu pilgern. Das Wort, das da im Hebräischen benutzt wird, kann das tatsächlich bedeuten. Das große Herzensanliegen, auf Pilgerschaft zu gehen. Mir fielen dabei die iroschöttischen Mönche ein. Die hatten einen Wahlspruch, damals wurde alles in Lateinisch gemacht, Peregrinatio pro amore Christi. Das heißt auf Deutsch, wir sind auf Wanderschaft um der Liebe Christi willen. Wir sind auf Wanderschaft um der Liebe Christi willen. Und sie sind ursprünglich von Irland gekommen, rüber nach Schottland. und haben sich auf der ersten Insel ganz im Westen von Schottland auf einer kleinen Insel niedergelassen, der Insel Iona. Ich bin schon ein paar Mal dort gewesen mit meiner Frau. Sie ist nicht eine großartige Insel und sie haben bewusst eine gewählt, die relativ einfach war. Da waren sie, haben sie ein Kloster aufgerichtet, aber sie sind dort nicht einfach sitzen geblieben. Sie hatten ja dieses Ziel, auf Wanderschaft zu sein, um der Liebe Jesu willen. Und so haben sie eine Gruppe aus ihrer größeren Gruppe ausgewählt und haben die weitergeschickt nach Schottland hinein. Und deren Auftrag war, errichtet dort ein weiteres Kloster. Wendet euch an die Leute in eurer Umgebung. Erzählt denen von Jesus, helft ihnen in praktischer Weise und lasst sie die Liebe Jesu verspüren. Und das hat diese kleine Gruppe von vielleicht 10, 12 Leuten gemacht, so lange, bis sie andere dazugewonnen haben. Und dann haben sie die Gruppe wieder aufgeteilt, haben wieder 10, 12 genommen und weitergeschickt an den nächsten Ort und haben dort das Gleiche getan. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten haben sie ganz Schottland evangelisiert und Nordengland. Und das war aber nicht der Schluss. Sie haben sich auf Schiffe begeben und sind nach Friesland an die Küste gefahren und von dort nach Deutschland ganz bis runter in die Schweiz, nach St. Gallen. Das wurde auch durch diese Gruppe von Mönchen gegründet. Und hinein bis nach Norditalien, in einem Zeitraum von vielleicht 100, 150 Jahren. Das sind jetzt 1300 Jahre her, dass das geschehen ist. Aber das war es, was entscheidend war für die Re-Evangelisierung Europas, nachdem alles nach dem Ende des Römerreiches zerstört worden ist von christlichem Glauben. Eine großartige Sache. Aber wisst ihr was? Der eine oder andere mag schon nach Friesland hochgefahren sein oder nach Italien runtergefahren sein. Das war damals ein kleines bisschen anders. Nicht nur gab es keine Autobahnen, es gab auch keine vernünftigen Straßen. Es gab auch kein einheitliches Deutschland, obwohl wir das im Geschichtsunterricht gelernt haben. Das kam erst 1000 Jahre später. Und so sind sie dort zwar hingegangen, aber das war eine ziemlich harte Sache. Die Leute, die das gemacht haben, haben eine unheimliche Hingabe gehabt. Sie waren wirklich verbindlich in ihrem Christsein. Das, was sie getan haben, das war nicht ein Anliegen unter vielen, sondern das war für sie die Hauptsache. Das Neue Testament sagt uns, wir sind nicht hier, um uns hier festzusetzen. Wir sind, wie ich vorher schon erwähnt habe, in der Fremde. Das Entscheidende ist nicht unser Geld. Das Entscheidende ist nicht unser Haus, nicht mal unsere Familie. Auch unsere Heimat, all das ist nur zweitrangig. Wichtig ist nur eines. Genau gesagt, wichtig ist nur einer. Und das ist Jesus Christus. Sein Wort und seine Liebe, das macht das Neue Testament deutlich und das steht im Hintergrund von diesem Text hier. Vielleicht meint der ein oder andere, dass es könnte doch ein bisschen übertrieben sein. Aber weißt du was? Wenn Jesus bei dir nur unter ferner Liefen läuft oder wenn er nur zweitrangig ist, dann hast du das Entscheidende noch nicht kapiert. Er ist das neue, das alles überragende Ziel. Und unser Text spricht darüber und betont, was die vorbereitenden Schritte sind auf diesem Weg. Nochmal, die Leute, deren Herz von dem Wunsch erfüllt ist, zu dir zu gehören, zu deinem Heiligtum zu pilgern, die gehen, heißt es im 7. Vers, durch das Tal der Dürre. Im Hebräischen heißt es das Baka-Tal, eigentlich weiß niemand so ganz richtig, was damit gemeint ist. Manche Übersetzungen sagen, du gehst durchs Tal der Tränen. Was wirklich damit ausgesagt wird, ist, es ist ein Tal, in der wahrscheinlich Wüste geherrscht hat, wo es vor allen Dingen Disteln gegeben hat und davon eine ganze Menge. Etwas so wie Sir Winston Churchill, das am Anfang des Zweiten Weltkrieges zu seinen Leuten gesagt hat, zu seinem Volk gesagt hat, I promise you nothing but blood, sweat, toil and tears. Ich verspreche euch nichts außer Blut, Schweiß, harte Arbeit und Tränen. Das hat er zwar im Blick auf den Krieg gesagt, aber das könnte man auch für die Christen sagen. Christsein ist kein Zuckerlecken. Die Leute, die vor mir nach Indien gegangen sind, die Missionare von unserer Kirche, die ersten vor 130 Jahren, wisst ihr, wie die sich auf den Weg gemacht haben? Die haben normalerweise einen Sarg dabei gehabt. Da haben sie ihre ganzen Habseligkeiten eingepackt. Da gab es noch keine Flugzeuge, also sind sie im Schiff gefahren, da war das möglich. Heute wäre es schwierig, im Flugzeug das mitzunehmen und auch nicht nötig. Aber die Leute, die wussten, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir lebendig zurückkommen, ist ungefähr so groß. Und deswegen haben sie sich auf den Weg gemacht in dieser ziemlich drastischen Art und Weise. Heute nicht mehr so bei Missionaren, aber ich möchte uns nichts vormachen. Wenn wir als Christen leben wollen, dann gibt es Probleme von außen. Wüste Situationen, Situationen, wo wir verlacht werden, wo wir zurückgesetzt werden. Es gibt Probleme von innen, dass wir einsam sind, dass die Sache ziemlich anstrengend ist. Was gut ist, ist, wir sind nicht allein. Wir haben eine Gemeindefamilie. Und das heißt, dass andere mit uns auf diesem Pilgerweg sind. Und das Beste von allem ist, wie es im Hebräerbrief im 6. Kapitel heißt, dass Jesus uns vorausgegangen ist. Er hat all diese Herausforderungen, all die Schwierigkeiten selbst erlebt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, deswegen versteht er uns und deswegen hilft er uns in all den Situationen. Nicht einfach, die Begleitumstände. Aber wir sollten noch ein zweites bedenken, nämlich den Proviant. Es heißt hier, wenn sie durch das Tal der Dürre gehen, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft. Ihre Stärke ist in Gott. Er ist die Quelle des Lebens, wie es in einem Lied heißt. Die Kraft reicht nicht gerade noch, sondern hier heißt es, die Kraft nimmt zu. Sie erhalten immer wieder neue Kraft. So sicher wie die Herausforderungen sind, so sicher ist auch die Hilfe. Und es wird eine ganze Menge Dinge geben, die wir erleben, aber die wir nur so erleben, wenn wir uns auf den Weg machen. Es gibt ein altes Lied in unserem Liederbuch, das wir nicht singen werden heute. Das ist das Lied Harre, meine Seele, Harre des Herrn. Da heißt es im 2. Vers, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und das stimmt. Derjenige, der bei uns ist und der uns leitet, der kann alles, was auf uns zukommt, bewältigen. Wir dürfen eines wissen, das Ziel ist nicht der Untergang, das Ziel ist nicht die Verzweiflung, sondern das Ziel ist die ewige Freude. Im Römerbrief hat Paulus geschrieben, im 8. Kapitel, dass uns niemand und nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Er ist unsere Stärke. Er ist die Quelle der Kraft. Und diese Kraft nimmt mit jedem Schritt zu. Und darum sollten wir nicht sitzen bleiben. Darum sollten wir nicht aufgeben. sondern mit diesem neuen Ziel vorangehen, Pilger für Christus zu sein. Und ich bin überzeugt, dass am Ende des Weges Jesus Christus steht und uns entgegenruft: Willkommen, mein Freund, willkommen, meine Liebste. Darauf freue ich mich. Mit neuem Ziel leben, mit neuen Motiven leben und das letzte ist eigentlich die logische Folge raus, mit neuen Prioritäten, leben. Wenn das stimmt, was ich eben gesagt habe, dann gibt es nur dieses eine, nämlich dass wir mit neuen Prioritäten leben. Dass wir bei Jesus bleiben, ihm vertrauen, uns auf ihn verlassen. Als ich junger Christ gewesen bin, da sind wir ständig in die Kirche gegangen. Und man könnte fragen, warum eigentlich? Das Gebäude war nicht gerade besonders großartig. Die Atmosphäre in dem Gebäude war ziemlich kühl, was jetzt natürlich gerade schön wäre. Die Stühle waren hart, nicht so angenehm wie hier bei uns. Und es gab nichts zu essen, im Gegensatz zu uns hier. Ja, da gibt es ja immer wieder was zu essen. Aber das war ganz egal. Wir sind trotzdem hingegangen. Denn wir sind nicht wegen all diesen anderen Dingen hingegangen, sondern hingegangen, weil wir Jesus begegnen wollten, weil wir mehr von ihm lernen wollten. Und darüber sprechen diese letzten Verse: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Oft das Neue Testament umgeschrieben bedeutet, dass wir sollen und dürfen begeistert sein von Jesus. Ja, ich weiß, wir haben das ab und zu mal, haben wir das gehört. Ich weiß gar nicht, wieso er immer dahin läuft. Es gibt doch auch noch andere Leute, das stimmt. Aber wir wollten mit denen zusammen sein, für die nichts wichtiger war als Jesus. Und wir konnten einfach nicht anders, als uns darauf zu konzentrieren. Ja, wir haben dann mal gehört, das ist doch nicht normal, sowas zu machen. Richtig. Dann haben die Leute das endlich kapiert. Christen sind nicht normal. Denn sie kennen nur eins. Sie können nur einen. Und das ist Jesus, Jesus, Jesus. Darum geht es. Und um nichts und niemand anderes. Das ist es, was das Neue Testament sagt. Begeistert von Jesus, aber nicht nur begeistert von Jesus, sondern auch beherrscht von Jesus. Hier heißt es: Der Herr ist unsere Sonne, er beschützt uns wie ein Schild, Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, erhält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. An seine Lippen zu hängen, jedes seiner Worte ernst zu nehmen. Das, was er sagt, im wahrsten Sinne des Wortes als reines Evangelium anzunehmen. Darauf kommt es an. Ja, und da mag dann der eine oder andere fragen: Wann wirst du wieder normal? Und ich kann darauf sagen: Hoffentlich nie. Denn sein Wort ist wirklich überwältigend. Und darauf dürfen wir uns absolut verlassen. Wie ist es bei dir? Bist du begeistert von Jesus? Bist du wirklich beherrscht von ihm? Dann kann ich nur eins sagen: Gratuliere. Du bist endlich so, wie Gott das will. Das höchste Glück, das wir haben können, ist nicht Mitglied zu sein in einer Kirche. Das höchste Glück ist nicht mal Mitglied in einer Gemeinde zu sein. Ja, ich würde die Behauptung aufstellen, das höchste Glück ist nicht mal der Himmel. All das ist gut, all das ist wichtig. Aber die Bibel macht deutlich, das Höchste ist Jesus. Und wenn es bei dir anders ist, wenn er noch nicht das Höchste ist, dann solltest du hier nicht rausgehen, ehe du sicher bist, dass er wirklich Nummer eins ist, dein Ein und Alles. Wieso ist es so? Weil es einfach gut ist. Und weil er nicht nur möchte, dass wir von ihm beherrscht werden, sondern er ist in uns, in dich, in mich verliebt und möchte diese Liebe uns weitergeben. Ich kenne nichts Besseres als das. Wollen wir miteinander beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Leben so radikal verändern kannst, dass wirklich alles völlig neu wird, dass deine Liebe sichtbar wird, dass andere durch uns auf dich hingewiesen werden und etwas spüren davon, was du tun kannst. Wir danken dir dafür, Herr, dass du bei uns bist. Wir danken dir dafür, dass wir mit dir vorangehen können. Wir danken dir dafür, dass du uns lieb hast. Amen.